Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diesen Satz werden Sie nie in Ihrer Hausbank hören, dafür aber in jedem christlichen Gottesdienst, in jeder Messe, in jeder Andacht. Schuld und Vergebung sind Kernbestandteile des christlichen Glaubens. Man könnte sagen, ein Markenkern. Über Beichte, über Sühne und über Ablass spreche ich deshalb jetzt mit einem Profi, und zwar mit Michael Kahle. Er ist katholischer Priester und Domvikar in Köln. Guten Tag, Herr Kahle.
Guten Tag.
Sie sind einer von denen, die im Beichtstuhl auf der anderen Seite sitzen. Kommen die Menschen überhaupt noch zu Ihnen? Gibt es noch das Bedürfnis nach Vergebung durch einen Priester?
Also ich glaube, in unseren Gemeinden ist das sehr schwierig geworden. Aber wenn ich in meine Tätigkeit im Hohen Dom in Köln schaue, da sitze ich jeden Samstagnachmittag im Beichtstuhl und kann mich nicht darüber beschweren, dass er leer wäre, sondern es steht immer eine große Schlange da von Menschen, die von nah und von fern kommen.
Womit kommen die Menschen denn zu Ihnen?
Mit großen und kleinen Sünden. Sie werden sicherlich wissen, dass es ein Beichtgeheimnis gibt und demnach eben die persönliche Sünde, die derjenige bekennt, im Beichtstuhl nicht öffentlich gemacht wird. Aber das sind ja kleine Unterlassungssünden bis hin auch zu den großen Dingen, also beispielsweise eine Abtreibung.
Das heißt, Sie dürfen jetzt nicht sagen, also wenn Sie jetzt das Beichtgeheimnis ansprechen, Sie dürfen nicht sagen, gestern war bei mir jemand, der hat gesagt, sie hätte abgetrieben, das dürfen Sie nicht sagen. Oder dürfen Sie es nur nicht sagen, wenn Sie den Namen nennen?
Es ist mit dem Namen verbunden, aber auch, es könnte ja sein, dass jemand weiß, dass eine Dame beispielsweise gestern bei mir am Beichtstuhl gewesen wäre. Deshalb möchte ich es einfach so allgemein lassen, also dass ich das auch schon einmal gehört habe.
Erkennen Sie da schon mal jemanden oder sind das immer Fremde?
Na, es gibt Menschen, die sehr regelmäßig und häufig zur Heiligen Beichte kommen. Es gibt andere, die ein Jahr, zwei Jahre, 10 Jahre, manchmal auch 20 und 30 Jahre nicht zur Beichte da gewesen sind. Und der Dom ist ebenso ein Anziehungspunkt, auch durch die ausgedehnten Beichtzeiten, dass viele Menschen diese Gelegenheit nutzen. Es sind eben nicht nur Kölner, sondern auch von außerhalb.
Ich frage mich das deshalb, was könnte ja sein, dass jemand sagt, also zum Beichten gehe ich gar nicht zu meinem Pfarrer, sondern zu jemand anders, damit er mich eben nicht erkennt.
Diese Möglichkeit gibt es. Es gibt diejenigen, die regelmäßig beichten und dann auch ein persönliches Gespräch mit ihrem Beichtvater haben möchten und die darauf Wert legen, dass der Beichtvater sie auch kennt, um damit ihnen auch zu helfen, geistlich weiter einen Weg zu gehen. Es gibt die anderen, die sagen, ich möchte das eher in der Anonymität tun, dass dafür sorgt der Beichtstuhl dann auch. Ich schaue nicht durch das Gitter durch, sondern lege einfach mein Ohr da an das Gitter heran. Und derjenige, der kommt, der kann etwas in dieses offene Ohr des Beichtvaters hineinsprechen.
Was tragen Sie als Beichtvater denn dann dem Schäfchen auf? Also mit der Abtreibung, das war gerade ein besonders schwerer Fall. Machen wir mal was Einfacheres, ein geklauter Apfel. Gibt es dann dafür 2 Ave Maria oder wie funktioniert das bei Ihnen?
Wenn man in den Katechismus schaut, dann heißt es unter dem Punkt der Genugtuung, dass der Beichtvater dem Pönitenten, also dem, der etwas zu beichten hat.
Wie heißt der Pönitent?
Ein Pönitent, genau. Der also das Sakrament der Buße empfängt, dass er ihm eine Buße auferlegen soll, die seinem geistlichen Wohl dient und die ihm hilft, wieder in die Beziehung, in die lebendige Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus und seiner Kirche hineinzufinden. Und das muss man von Fall zu Fall abwägen.
Das heißt, es kann sein, dass 2 Menschen mit einem geklauten Apfel kommen, aber die eine unterschiedliche Auflage von ihnen bekommen.
Beispielsweise, ja. Ist die Frage, ist das öfter vorgekommen? Sortiert sich das ein in einen größeren Sündenkatalog? Und immer auch die Frage, wie kann derjenige geistlich auch wachsen? Denn ich sitze ja nicht dort mit einem Bußkatalog und schlage einfach nur nach, diese Sünde wird mit dem bestraft. Weil Glaube hat ja nicht nur etwas mit Gesetzeserfüllung zu tun, sondern Glaube hat vielmehr damit zu tun, dass ich in eine lebendige Beziehung hineinwachse zu Gott und in dieser Beziehung leben soll. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, auch im Blick auf die Buße.
Das heißt, Sie müssen denjenigen, der da sitzt, schon auch ein bisschen einschätzen und kennenlernen. Wie lange dauert denn so ein Beichtgespräch?
Das kann von 5 Minuten bis 20 Minuten, bis eine halbe Stunde gehen.
Kommt auf die Schlange an, die davor steht.
Na, das nicht. Also derjenige, der in den Beichtstuhl kommt, er verdient es, dass man ihm jetzt die volle Aufmerksamkeit schenkt. Und deshalb ist es ja immer auch ratsam, dass man am Anfang der Beichte zumindest sein Alter, seinen Familienstand ein wenig zu seinem Lebenskontext sagt. Und der Beichtvater natürlich nicht aus Neugier, sondern um wirklich zu gucken, wo kann ich demjenigen helfen, immer auch mal wieder eine Nachfrage stellen sollte.
Kommen Sie schon mal in Gewissenskonflikte, wenn da ein richtig harter Hammer käme, jemand hat jemanden umgebracht, das ist natürlich ein Extremfall, dann dürften Sie auch nichts sagen?
Nein, das unterliegt der Schweigepflicht. Ich habe die Aufgabe, denjenigen zu ermutigen, den Weg der irdischen Gerechtigkeit zu gehen und sich eben bei den Behörden zu melden. Aber ich darf nicht von mir aus jetzt zum Telefon greifen und jemanden dort anzeigen.
Sie haben einen Bußkatalog angesprochen, den Sie eben nicht auf Ihren Knien legen haben, während Sie im Beichtstuhl sitzen. Früher gab es sowas Ähnliches, da stand dann drin, was für welche Sünde zu tun ist. Was für Bußen gab es da?
Ganz unterschiedlich. Also es ist ja entstanden etwa im 6. Jahrhundert, die Bußbücher, die bis zum 10. Jahrhundert in gängiger Praxis waren. Das sind von Auflagen im Blick auf das Gebet gewesen, bis hin zu einer Wallfahrt oder einer mildtätigen Gabe. Also in ganz unterschiedlichen Bereichen. Diese Bücher sind in der Regel nie offiziell approbiert gewesen, sondern sie sind meist unter dem Namen des Verfassers von Priester zu Priester weitergegeben worden und ist eine große Bandbreite da drin.
Es gab Zeiten, da musste man nach der Beichte kein Ave Maria beten, sondern Bargeld zahlen. Der Ablasshandel gehört auch zur Bußgeschichte der katholischen Kirche. Ist das etwas, das Sie heute als kircheneigene Sünde bezeichnen würden?
Nein, wenn man den Ablass einmal von seiner wirklichen Bedeutung her sieht, dass nach der Vergebung, die mir im Beichtstuhl geschenkt worden ist, immer noch eine Sündenstrafe übrig bleibt und die ich einmal abzubüßen habe, nämlich nach meinem Tode, und die Kirche mir durch die Kraft des Petrus dort die Möglichkeit gewährt, das bereits jetzt tilgen zu können, dann ist es eigentlich ein großes Geschenk. Extreme, dass man das erkauft hat oder so, sind natürlich auch Irrwege gewesen. Aber wenn man in den Grundsatz und Kern hineinschaut, dann ist das bis heute eine sehr sinnvolle Einrichtung.
Aber nochmal, mit welcher Auflage geht jemand bei Ihnen da raus? Also ich habe das jetzt schon dreimal gesagt mit dem 3 Ave Maria. Das ist ja so, so wird das gerne dargestellt. Dafür musst du jetzt zweimal den Rosenkranz und daher Ave Maria beten und dann ist die Sache erledigt. Was tragen Sie den Menschen auf, die da rausgehen?
Es kann manchmal eine Gebetsverpflichtung sein, es kann bei jungen Menschen oder wenn Schüler oder Kinder kommen, gerade auch eine Aufgabe sein im Bereich des Zwischenmenschlichen, der Nächstenliebe, der Achtsamkeit. Das kommt also wirklich immer auf den Pönitenten an und ich lasse mich dann nicht reduzieren auf einen Bußkatalog, sondern ich achte wirklich im Beichtstuhl darauf, dass es dem Seelenheil des Einzelnen wirklich förderlich ist. Mhm. Und da lasse ich mich nicht auf 3 Ave Maria reduzieren.
Es gibt ein Kirchenlied, das heißt, Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt. Nach christlichem Glauben hat sich Jesus am Kreuz für unsere Sünden geopfert. So habe ich das mal gelernt. Wieso müssen wir denn überhaupt noch zur Beichte? War das nicht eine Art Blankoscheck?
Christus hat uns die Erlösung gewirkt, aber im Sakrament der Taufe, in dem wir ja in dieses Heil hineingenommen sind, dieser Zustand bleibt eben nicht. Nicht? Im Anfang ist es ja so gewesen, dass es nur einmal im Leben die Möglichkeit gab, die Sünden zu bekennen. Man hat auch von der mühsamen Taufe gesprochen. Und erst im Laufe der kirchlichen Geschichte ist man dann zur Praxis der mehrmaligen Beichte hingekommen, weil man festgestellt hat, der Mensch ist, auch wenn er getauft ist, auch wenn er im Leben der Gnade steht, immer wieder angefochten. Er fällt immer wieder in der Sünde und er bedarf der Vergebung. Und genau dafür ist diese Einrichtung da.
Wie oft gehen Sie zur Beichte?
Ich gehe regelmäßig alle 14 Tage zur Beichte.
Bei einem Bekannten oder bei einem fremden Priester?
Bei einem mir bekannten Priester.
Michael Kahle, Domvikar in Köln, katholischer Priester und Beichtprofi, wenn ich das so salopp sagen darf. Mit ihm sprach ich über das katholische Verhältnis zu Schuld und Sühne, denn Buße ist heute das D-Radio-Wissen. Tagesthema, auch zum Thema Beichte, sind wir auf Ihre Meinung gespannt auf unserer Facebook-Seite. Herr Kahle, danke und Gruß.